Ich lese den Bibeltext aus 1. Mose 22, 1-18. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, als Gott Abraham erprobte. Und er sagte zu ihm: Abraham. Ja, sagte er, ich höre. Und er sagte: Nimm bitte deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, und gehe für dich in das Land Moria und lass ihn dort zum Brandopfer aufsteigen, auf einem Berge, den ich dir zeigen werde. Und Abraham stand früh am Morgen auf, er sattelte seinen Esel und nahm seine zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Opferholz, machte sich auf und ging zu dem Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort aus der Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt hier mit dem Esel, und ich und der Junge wollen bis dorthin gehen und anbeten und danach zu euch zurückkehren. Da nahm Abraham das Opferholz und legte es auf Isaak, seinen Sohn, und er nahm das Feuer in seine Hand und das Schlachtmesser, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu Abraham, seinem Vater: Mein Vater! Und er sagte: Ja, mein Sohn. Und er sagte: Hier ist zwar das Feuer und das Holz, aber wo ist das Opfertier? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten, im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast.
Ja, vielen Dank, Heidi. Lass uns doch noch mal kurz aufstehen. Das ist ein Text, den können wir nicht im Vorbeigehen irgendwie behandeln. Also wem es natürlich möglich ist, aufzustehen. Lass uns noch mal kurz beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du da bist, dass du auf uns wartest. Aber dass du nicht wartest, dass wir irgendwie was tun oder leisten, um wie gerecht vor dir zu stehen, sondern dass du uns annimmst und einfach willkommen heißt heute Morgen. Dass wir da sein dürfen und dass du uns etwas sagen möchtest, und ich bitte dich darum, dass du zu uns sprichst heute Morgen, weil du das tun möchtest, weil du ein Gott bist, der redet, der sich uns mitteilt, so wie du es hier bei Abraham getan hast, dass du es auch in unserem Leben heute Morgen tust und wir jetzt einfach darauf warten dürfen, was du zu uns sprichst, dass wir uns entspannen dürfen und einfach dir lauschen dürfen an diesem Morgen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. In letzter Zeit gab es ja häufiger mal Gewitter. Ne? Also wie ich finde, ziemlich oft und ziemlich starke Gewitter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde so ein Gewitter, zumindest von einem sicheren Standort aus betrachtet, sehr, sehr schön. Ich finde das faszinierend. Und ich gucke mir das gerne so an, also aus dem Haus oder aus dem Auto raus, das ist ja wirklich ganz nett. Aber ich habe schon so gemerkt, unsere Kinder sind dann zu uns gekommen und hatten Angst, dass so ein Gewitter eben nicht nur schön ist und eben nicht nur nett ist. Und dann wurde ich auch gefragt: Ja, Papa, wie funktioniert denn so ein Gewitter? Und also so ungefähr kann ich das mit meinen unzureichenden physikalischen Wissen dann doch erklären. Also so ungefähr, das kann man doch ganz gut noch sagen, zumindest für ein vierjähriges Kind, die gibt sich damit noch zufrieden. Wenn die Kinder älter werden, muss ich dann doch noch mal ein bisschen nachforschen. Aber versteht ihr, was ich meine? Also das ich finde es ganz nett, aber die Kinder fragen so, Papa, also so ein Gewitter, das macht mir schon Angst. Und aus dem sicheren Standpunkt heraus kann ich sagen, ihr braucht keine Angst haben. Alles gut, alles gar kein Problem. Und es ist total auch wissenschaftlich erklärbar, bis man dann wirklich in so einem Gewitter mal drinne steht. Und die Blitze um einen herum zucken und da drüben schlägt ein Blitz in den Baum ein. Dann ist auf einmal das nicht mehr so ganz sicher. Und ich kann nicht mehr sagen, ja, Angst braucht man da gar nicht so haben. Und ist alles kein Problem, das kann ich ja wissenschaftlich erklären. Wenn du in so einem Gewitter drinne stehst, dann sagst du nicht, ist ganz nett, betrifft mich jetzt persönlich gerade nicht und ich kann es ja irgendwie wissenschaftlich auch deuten. Nee, du sagst, oh, so ein Gewitter, das ist gewaltig, das ist größer als ich und ich muss echt aufpassen. Und wir meinen in diesem Moment nicht mehr es verstanden zu haben, sondern wir begreifen so ein Gewitter nochmal ganz neu. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass ihr so Momente habt, wo ihr denkt, ja, jetzt habe ich dieses ganze Ding mit Christsein und Gott und Vergebung und Sünde und Opfer und so weiter verstanden. Und dann kommt so ein Moment, wo ihr irgendwie eine Bibelstelle lest oder es kommt irgendetwas anderes und ihr denkt, boah, ich habe noch gar nichts verstanden. Also ich muss echt nochmal Gott fragen, wie funktioniert das denn eigentlich? Und ich glaube, dass dieser Text heute Morgen so ein bisschen dieser Schritt ist von einem sicheren Standort aus, wo man alles irgendwie mit Gott ganz gut erklären kann und irgendwie sagt, braucht man sich nicht vorfürchten, das ist alles ganz nett und Gott ist ja dieser gute Opa im Himmel, der sich um uns kümmert. Nee, dass wir einen Schritt raus machen und sagen, Gott, wir treten in deinen Bereich hinein, wo es vor Heiligkeit nur so strömt und wo es auch nicht mehr so ganz einfach nur nett ist und sicher und alles so erklärbar ist. Und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen in diesen Text, wo wir sagen, der fordert uns heraus, der erschüttert uns vielleicht nochmal ganz neu, der stellt uns vor Fragen und vor Geheimnisse. Gott ist nicht zu erklären. Gott ist nicht zu deuten. Wir können Gott niemals in der Hand haben. Gott ist größer als wir. Und ich glaube, das zeigt sich aus diesem Text heraus. Über den ganz viele kluge Leute gesagt haben, dass kein anderer Text bei Juden, bei Christen und bei Muslimen so oft kommentiert wurde, so oft studiert wurde, so oft darüber gepredigt wurde. Und dann darf ich das heute machen. Na super. Genau, also das ist ein Text, wo wir sagen, wow, da zeigt sich Gott scheinbar auf eine ganz besondere Art und Weise. Und wir haben diesen Text gerade so schön vorgelesen gehört. Ich möchte euch den jetzt abschnittsweise einfach immer nochmal vorlesen und dann wollen wir schauen, was kann Gott uns hier rüber mitteilen. Vers 1 und 2. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, als Gott Abraham erprobte. Und er sagte zu ihm, Abraham, ja, sagte er, ich höre. Und er sagte, nimm bitte deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, und gehe für dich in das Land Moria und lass ihn dort zum Brandopfer aufsteigen auf einem der Berge, den ich dir zeigen werde. Also es geht schon mal hammerhart los. Das ist schon mal echt nicht ohne. Gott sagt, ich erprobe den Abraham erstmal und ich sage ihm, er soll seinen Sohn opfern. Erstmal diese Information in Vers 1, dass der Abraham geprüft wird, die haben ja nur wir. Ne, die hatte ja der Abraham nicht. Für den war das vielleicht nicht ganz so leicht. Der hört diesen Satz Gottes und der weiß nicht, ja, das ist jetzt erstmal irgendwie ein Weg, den Gott mit mir geht, sondern der steht unmittelbar da drin und hört dieses Wort, wo Gott sagt, nimm doch bitte deinen Sohn. Und wenn du es immer noch nicht verstanden hast, deinen einzigen, und also wenn du total begriffsstutzig bist, den du liebst, nimm Isaak. Also Gott legt den Finger so richtig in die Wunde rein. Hätte er nicht sagen können, einfach, du nimm mal bitte den Isaak und opfer den? Ist doch schon schlimm genug. Nee, er sagt, deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst. Gott legt den Finger so richtig in das Herz von Abraham und sagt, das, was dir am kostbarsten ist, das, was dir am teuersten ist, was du so sehr schätzt, was du so sehr liebst, deinen Sohn, den gib mir doch bitte. Den opfere für mich. Und dann war dieser Isaak ja nicht irgendein Sohn. Wir haben es in der letzten Woche gehört und im Kapitel zuvor lesen wir das auch, dass dieser Sohn derjenige war, den Gott, oder wir haben es die ganzen letzten Wochen gehört, dass dieser Sohn derjenige war, den Gott ihm die ganze Zeit versprochen hatte. Abraham war über 100 Jahre alt und dann erst wird dieser Sohn geboren. Und das war der Sohn, wo Gott sagte, mit diesem Sohn will ich ein Volk begründen. Abraham, das ist deine Zukunft, aber nicht nur deine Zukunft, sondern dieser Sohn ist die Zukunft des Volkes Israel. Und jetzt sagt dieser Gott, opfere ihn, mir, diesen Sohn. Wie geht das zusammen? Wie funktioniert das? Ich glaube, Gott möchte uns manchmal unsere falschen Sicherheiten nehmen, wo er sagt, ich lege den Finger so richtig in deine Herzenswunde. Das, was dir so richtig kostbar ist, das taste ich einfach mal an. Und mich hat vor allem dieses Wort einzigen Sohn angesprochen. Ich glaube, dass Gott bei uns hineinspricht in Bereiche, wo wir sagen, das ist unser einziges. Das ist unsere einzige, das ist mein einziger freier Abend diese Woche. Das ist meine einzige Serie, die ich so gerne gucke. Und dann kommt irgendjemand und klopft an meiner Tür und möchte ein Gespräch über was auch immer, vielleicht sogar über Gott. Und Gott prüft dich darin. Oder du sagst, das ist aber mein einziges Geld, das habe ich, hab ich gesammelt, das habe ich gespart für den Urlaub. Und Gott sagt vielleicht, gib das Geld jemandem, der es gerade nötiger braucht als du. Und er prüft uns an dieser Stelle, wo wir sagen, das ist mein einziges. Oder das ist irgendwie, wo ich auf der Arbeit Anerkennung habe, wenn ich diese Witze mache, diese bestimmten Witze mitmache. Das ist meine einzige Anerkennung irgendwie. Gott sagt, na, leg das mal vielleicht auf meinen Altar. Gott fordert unseren Bereich heraus, wo wir sagen, das ist mein einziges, das ist mir so kostbar. Das können banale Dinge sein. Bei mir war es mal die Sportschau, wo ich gesagt habe, das ist so die einzige Zeit in der Woche, da möchte ich mal meine Ruhe haben. Da möchte ich einfach Fußball gucken und da soll mich bitte niemand stören. Und dann hat man Kinder und dann hat man Leute, die doch was von einem möchten und das funktioniert nicht. Und es ist gut. Es ist gut, weil Gott nicht sagt, hey, ich möchte etwas Böses, sondern er möchte uns Dinge nehmen, die uns eine falsche Sicherheit bieten. Denn wir lesen das, wir merken das auch bei Jesus. Jesus hat das ähnlich gemacht. Da kommt ein reicher Mann zu ihm, ein reicher junger Mann, der kommt zu ihm, das lesen wir in Markus 10 ab Vers 17. Und dieser junge Mann, der fragt ihn, Jesus, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich denn dafür tun? Jesus sagt, ja ganz einfach, du kennst doch die Regeln, du musst die 10 Gebote halten. Also nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nicht töten und so weiter, du kennst es doch. Tu das doch bitte einfach und dann, ja, dann ist es erstmal in Ordnung. Und der Mann ist aber damit nicht ganz zufrieden und sagt, ja, ich tue das doch aber schon. Ganz stolz ist er darüber, ich tue das doch alles schon. Und Jesus sagt, okay. Und wir lesen mal ab Vers 21. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Wisst ihr, was ich spannend finde, dass Jesus sagt, oder dass es über Jesus heißt, er gewann ihn lieb. Hier steht nicht, Jesus wurde so wütend über diesen jungen Mann, der so stolz auf seine guten Taten war, sondern Jesus gewann ihn lieb. Weil er ihn lieb hatte, sagte er, gib das, was dich noch von mir fernhält. Weil Gott uns so lieb hat, sagt er Dinge zu uns, wo wir denken, wow, das ist mir so kostbar. Aber er sagt, ich habe dich so lieb. Ich möchte das Beste für dich. Ich möchte an dein Herz heran. Und das steht noch zwischen uns. Deswegen sagt Gott zu uns diese Dinge, nicht weil er uns etwas rauben, wegnehmen möchte. Er bringt es in eine neue göttliche Ordnung. Er sagt, ich möchte gerne dein Erster sein. Ich möchte gerne der Einzige sein. Und deswegen sagt Jesus, folge mir nach. Und der junge Mann kann ihm nicht nachfolgen, weil er so sehr an dem Geld hängt. Es können banale Dinge sein, es können größere Dinge sein, wo wir sagen, Jesus, ich würde dir gerne nachfolgen, aber irgendwie habe ich da noch was, das ist mein Einziges. Eine Sache noch, hier steht ja, dass der Abraham erprobt wird. Das habe ich mit Absicht so übersetzt, man kann auch prüfen übersetzen, aber ich fand erproben besser, weil bei prüfen fällt mir immer so irgendwie eine Fahrprüfung ein oder jetzt im Studium eine Prüfung ein und da gibt es ja so diese zwei Alternativen. Entweder du bestehst die Prüfung oder du fällst durch. Und ich glaube, hier bei Abraham war es nicht so, dass Gott sagte, entweder du bestehst die Prüfung oder du bist bei mir unten durch. Nee, dass Gott sagt, ich möchte an dein Herz. Ich möchte nicht dieses Entweder-Oder, sondern ich möchte an dein Herz. Ich möchte nicht nur sehen, was du äußerlich tust, sondern was geht innen drin in dir ab. Und bei Juwelieren, da gibt es so einen Prüfstein oder einen Probierstein, habe ich mir sagen lassen. Da reibt man den Edelstein reibt man an diesem Probierstein und man findet heraus, ob dieser Stein echt ist, ob dieser Stein rein ist. Und ich habe so den Eindruck, als wenn Gott sagt, ich erprobe den Abraham und ich reibe ihn so an diesem Prüfstein. Ich will schauen, ob sein Herz echt ist, ob er wahr ist. Und nicht nur darauf schauen, ob er jetzt das schafft oder eben nicht. Aber was sagt Abraham jetzt auf diesen krassen Satz? Oder was passiert? Was macht er jetzt? Vers 3. Und Abraham stand früh am Morgen auf und er sattelte seinen Esel und nahm seine zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Opferholz und machte sich auf und ging zu dem Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Total nüchtern, oder? Total nüchtern. Gott sagt Abraham hier diese unglaublich krasse Sache. Er sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst. Und Abraham sagt, okay, mach ich. Früh am Morgen, sagt er, breche ich auf und mach es einfach. Also Abraham sagt nicht, das kann doch niemals Gott gesagt haben. Das kann doch nicht von Gott sein, was mir hier gerade gesagt wurde. Und ich glaube, er hat damit schon eines verstanden, nämlich, dass wenn Gott redet, heißt es nicht, dass es total gut in unseren Kram passt. Sondern vielleicht erkennen wir Gottes Reden sogar eher daran, wenn es uns ziemlich nervt. Wenn es in eine Situation hineinspricht, die eben uns wichtig ist. Wir sagen, Gott, aber nicht da. Nein, Gott sagt manchmal, ich nerve dich manchmal an bestimmten Stellen. Und du darfst es daran erkennen, dass das, was ich dir sage, dich wirklich auch herausfordert, dich wirklich betrifft. Abraham vertraut einfach dieser Stimme Gottes. Und dann, was macht er noch? Was macht er noch? Er geht früh am Morgen los und er bereitet alles vor. Er nimmt seinen Esel, die zwei Knechte und spaltete Opferholz. Wisst ihr, was ich vielleicht gemacht hätte? Ich hätte einfach so getan, als wenn so, hups, jetzt habe ich verschlafen, jetzt kann ich ja heute auch nicht mehr losgehen. Also eine normale Reaktion doch auf Dinge ist, die wir nicht gerne machen, also meine normale Reaktion auf Bereiche, wo ich sage, das mache ich jetzt ungerne, ist, also ich schiebe sie entweder weit raus oder ich sage, ich bereite es eben gar nicht vor, ich plane das gar nicht ein, sondern ich tue eben so, als wenn ich das nicht geschafft hätte oder vergessen hätte, um es möglichst weit nach hinten rauszuschieben. Aber Abraham sagt, nein, das, was Gott mir aufgetragen hat, das ist so wichtig, das duldet keinen Aufschub. Er geht sofort früh am Morgen los und er ist vorbereitet, er bereitet das vor. Die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, die bereiten wir vor, die planen wir ein, da investieren wir Zeit und da gehen wir, wisst ihr, bei Dingen, die ich wirklich will, die mache ich sofort. Da fällt es mir auf einmal nicht schwer. Bei Dingen, die ich mir gerne kaufen möchte, gucke ich direkt irgendwo bei Amazon, wo kann ich das kriegen? Kennt ihr das? Nein, kennt keiner. Gut. Die Dinge, die wir gerne tun, da gehen wir sofort los, da gehen wir sofort ran und bereiten das vor im Normalfall. Ich sage nicht, wenn du jetzt das auf den Bereich irgendwie Glauben beziehst, wo es darum geht, Zeit mit Gott zu verbringen, wenn du das jetzt rausschiebst oder wenn du es auch mal nicht machst, dass es ganz schlimm ist. Ich sage nur, lass uns mal ehrlich sein. Schieben wir diese Dinge gerne mal raus und sagen, mit Gott kann ich später noch Zeit verbringen, aber erstmal die anderen Dinge? Einfach mal selbst sich dazu hinterfragen, ist gut, um zu sehen, vielleicht habe ich gar nicht so große Lust, mit Gott Zeit zu verbringen. Und vielleicht, weiß ich nicht, ist da irgendwas zwischen mir und Gott? Irgendetwas trennt mich vielleicht und sorgt dafür, dass ich darauf irgendwie gar nicht so viel Lust habe. Dann schön und gut. Also Abraham macht das einfach. Der geht los. Er bereitet dieses Opferholz vor und alles Mögliche tut er und nimmt seinen Sohn und auf geht's. Alles schön und gut, aber das verstehen wir doch überhaupt nicht, oder? Also ich sage mal, dass wir Leute im 21. Jahrhundert damit Probleme haben, weil erstmal lässt Abraham sich hier von Gott reinreden. Also was hat Gott eigentlich heutzutage schon noch zu sagen? Wir haben doch alles gut im Griff. Und dann dieser Abraham, der einfach das tut, was Gott ihm sagt. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ein selbstbestimmter Mann. Der ist doch frei, das zu tun, was er möchte. Das ist doch sein Sohn. Dieser Text und diese Stelle ist eine Provokation an unsere Gesellschaft. Es ist eine Provokation an unsere heutige Zeit, wo wir sagen, ich bestimme, was gut für mich ist. Da darf mir kein Gott, kein sonst wer reinreden. Ich bin mein eigener Herr. Und wir sagen, ja, Kinderopfer, das geht doch nicht. Das ist ja wie überall mit den Kinderopfern. Das kann man doch nicht machen. Das kann Gott doch nicht fordern. Es sagen auch viele, wie kann Gott, ein Vater, ein guter Vater, denn seinen Sohn, Jesus, opfern? Das geht doch nicht. Kinderopfer, das ist doch was Schlimmes. Und wir vergessen, und das wurde letzte Woche schon angedeutet, dass wir jedes Jahr über 100.000 ungeborene Kinder diesem Gott opfern, der sich dann nennt Selbstbestimmung, individuelle Freiheit und Egoismus. Wo wir sagen, das ist unser Gott und ich bestimme über mein eigenes Leben. Diese Kinder werden diesem Gott geopfert. Und ganz häufig wird dabei entschieden, ja, ist dieses Kind überhaupt irgendwie, passt es in unsere Gesellschaft? Wenn es nämlich behindert ist, passt es schon mal nicht und wird selektiert. So ist unsere Gesellschaft heutzutage. Ich sage nicht, dass wir alle so sind und ich sage auch nicht, dass ich besser bin. Ich sage, dass wir ganz häufig dazu neigen, als Menschen unser eigener Herr zu sein und über unser eigenes Leben zu bestimmen. Und Gott sagt, nein, so funktioniert es nicht. Und wisst ihr, Abraham betrachtete Isaak nicht als das Objekt seiner Selbstbestimmung. Er hat nicht gesagt, der Isaak, das ist mein Eigentum, mit dem kann ich machen und tun, was ich will. Er hat gesagt, das ist ein Geschenk. Dieser Isaak, das ist ein Geschenk, den habe ich nicht produziert in irgendeiner Form. Klar, ich war beteiligt irgendwie, aber ich habe es nicht gemacht. Gott hat diesen Sohn geschenkt. Wisst ihr, woran ich das sehe? Dass Abraham das feiern kann, dass sein Sohn geboren wurde. 1. Mose 21, Vers 8 lesen wir das. Da heißt es nämlich, dass das Kind wuchs und wurde entwöhnt, also abgestillt. Und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, da bereitete Abraham ein großes Mahl. Ich weiß nicht, warum er genau an diesem Tag ein Fest feiert. Ich habe eine kleine Theorie. Vielleicht, weil er seine Frau dann wieder mehr für sich hat, weiß es nicht. Jedenfalls sagt er, ich feiere ein Fest. Also ich gebe das weiter, was ich bekommen habe. Leute, die beschenkt wurden, die schenken gerne weiter. Menschen, die sich alles nur selbst verdienen, die wollen noch mehr verdienen. Die teilen nicht gerne. Lasst uns Leute sein, die sagen, ich habe von Gott alles geschenkt bekommen, ich schenke gerne weiter. Ich bin nicht derjenige, der über sein eigenes Leben total bestimmt, sondern Gott darf mir reinreden, weil er hat mir das Leben geschenkt. Er hat mir Luft zum Atmen geschenkt, Wasser, was ich trinken darf und eine Erde, auf der ich mich bewegen darf. Aber wie geht es jetzt weiter? Was passiert? Vers 5 und 6. Die Sache spitzt sich langsam zu. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel und ich und der Junge wollen bis dorthin gehen und anbeten und danach zu euch zurückkehren. Da nahm Abraham das Opferholz und legte es auf Isaak, seinen Sohn. Und er nahm das Feuer in seine Hand und das Schlachtmesser und sie gingen beide miteinander. Wir müssen uns das vorstellen. Wir müssen uns das vorstellen. Hier erstmal diese 3 Tage, eine unglaublich lange Zeit zum Nachdenken, zum Grübeln, was passiert. Und Abraham geht mit seinen Knechten und sagt, bleibt hier zurück, ich gehe weiter. Ich gehe weiter und will mit dem Sohn anbeten. Und interessanterweise sagt er, wir werden zu euch zurückkehren. Abraham hatte möglicherweise diese Hoffnung, und im Hebräerbrief lesen wir es dann auch in Hebräer 11, dass er glaubte, dass Gott seinen Sohn nicht umbringen würde, sondern ihn von den Toten auferwecken könnte. Und das nochmal hinzu, Gott wollte niemals Isaak töten. Diese Prüfung galt nicht dem, dass Isaak getötet werden sollte, sondern dass es um Abrahams Herz ging. Aber dann, es wird richtig konkret, Abraham legt das Opferholz auf seinen Sohn, nimmt das Feuer und das Schlachtmesser. Das war nicht so ein kleines, süßes, kleines, wie man zum Kartoffelschälen irgendwie benutzt, sondern das war so ein richtiges Messer, womit man sonst eigentlich die Tiere getötet hat. Es geht weiter. Da sprach Isaak zu Abraham, seinem Vater, mein Vater. Und er sagte, ja, mein Sohn. Und er sagte, hier ist zwar das Feuer und das Holz, aber wo ist das Opfertier? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Also es wird wirklich richtig konkret. Bis kurz vor Schluss passiert nichts. Abraham tut das, was ihm aufgetragen wurde, bis er seinen Sohn dort oben auf diesen Altar bindet, das Holz drauflegt, alles schön vorbereitet und dann schon ausholt mit dem Messer. Aber mich hat Vers 7 nochmal bewegt. Die Frage von Isaak, er sagt, mein Vater, und er sagt, ja, was ist denn mein Sohn? Er sagt, Papa, hast du nicht was vergessen? Also es ist ja gut, ne? Wir haben ja das Messer, das braucht man, und wir haben das Feuer, Wir haben das Feuer und das Holz, aber wo ist das Opfertier? Also irgendwie fehlt doch da was ganz Entscheidendes. Hast du nicht aufgepasst? So. Isaak wusste, wie es läuft. Er wusste, wie es bei Gott oder wie es zwischen Gott und Mensch läuft, nämlich es braucht ein Opfer. Es geht nicht ohne ein Opfer. Es brauchte dafür ein Opfertier. Um in Gottes Nähe zu kommen, braucht es ein Opfer. Es geht nicht einfach so, dass wir locker zu ihm gehen und sagen, hey, was ist los? Sondern um zu Gott zu kommen, da ist einiges nötig. Das kostet etwas, weil wir Menschen sind, die ganz oft auf uns selbst vertrauen und Gott nicht Gott sein lassen. Es muss Blut fließen. Er wusste das. Erstmal, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, was es mit diesen ganzen Opfern auf sich hat. Wer hat mal so die ersten 5 Bücher Mose hintereinander weggelesen? War es schön oder war es auch mal anstrengend? War die ganze Zeit ganz entspannt. Ne? Also diese ganzen Opfergeschichten, wie viel Blut da geflossen ist, ist doch unglaublich. Also wir haben ja nur ein entferntes Bild davon, aber das muss vor Blut irgendwie nur getrieft und geflossen haben. Das war echt nicht ohne. Und ich habe mich gefragt, was soll denn das mit diesen ganzen Opfern? Und wozu dient eigentlich dieses Opfer in der Beziehung zwischen Gott und Mensch? 2 Merkmale. Ein Opfer ist zunächst einmal Zeichen des Machtverhältnisses. Also ein Opfer zeigt auf, Gott, du bist Gott, dir bringe ich dieses Opfer dar und ich bin ein Mensch und ich bin kleiner als du, du bist größer und du bist mächtig. Dementsprechend ist ein Opfer ein Zeichen der Anbetung. Wir lesen ja auch davon, dass Abraham zu seinen Knechten sagt, wir wollen anbeten gehen. Und das wollte er auch. Ein Opfer ist ein Zeichen von Anbetung. Das heißt, wer ist Gott und wer bin ich? Und im Hebräischen heißt dieses Wort für anbeten, niederwerfen, wörtlich übersetzt. Und es hat übrigens einen eigenen Wortstamm. Es hat im Hebräischen einen eigenen Wortstamm, weil Gott sagt, die Frage der Anbetung ist die alles Entscheidende in deinem Leben. Die Frage, wen betest du an, das ist die Hauptfrage. Und das ist auch in diesem Text hier die Hauptfrage. Wer ist dein Gott? Für wen opferst du dich auf? Ein Opfer ist aber noch mehr, nämlich ein symbolisches Schuldeingeständnis. Es stirbt dort dieses Schaf oder diese Taube oder dieser Ochse und du sagst damit, eigentlich hätte ich an dieser Stelle sterben müssen, weil das Tier, das hat ja nichts verbrochen, das kann ja nichts dafür, seien wir mal ehrlich. Also so ein Schaf, weiß ich nicht, wie das sündigen sollte. Ja, das funktioniert nicht so gut. Nur wir Menschen sind dazu fähig, gegen Gott zu rebellieren, aber auch Gott zu gehorchen. Also ein Opfer ist ein symbolisches Schuldeingeständnis. Ich sage, eigentlich hätte ich bluten, hätte ich sterben müssen, aber das Tier tut es glücklicherweise für mich und bezahlt für mich. Aber warum jetzt diese ganze Geschichte mit Opfer? Schön und gut, das hört sich ja relativ logisch an, aber kann Gott nicht einfach so vergeben? Warum immer diese Geschichte mit Opfer? Kann Gott es nicht einfach so tun? Das ist doch echt grausam. Wo ist das Opfertier, ist aber auch zwischen uns Menschen eine berechtigte Frage. Wir sehen das, wenn Menschen aneinander gesündigt haben. Jetzt mal auf Deutsch, sie haben irgendwie sich belogen, sie haben die Ehe gebrochen, sie haben irgendwie hintergangen oder sich geschlagen oder was auch immer. Irgendwie ist Sünde ist eine Sache zwischen zwei Menschen, die nicht gut ist und beide merken das. Und wie reagierst du, wenn an dir Sünde geschehen ist? Also sagen wir mal, jemand hat dich mächtig betrogen, hat so mächtig dein Vertrauen missbraucht. Eine natürliche Reaktion ist zu sagen, so leicht kommst du mir nicht davon. Dir trage ich das schon noch nach. Du wirst es schon noch büßen. Oder ich reagiere mit Liebesentzug und sage, hey, ist alles okay, aber trag das so im Nachhinein, so implizit, so unterschwellig doch noch in die ganze Sache mit rein, um doch noch so ein bisschen wieder Rache zu üben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der andere wird dein Opfer. Oder was ist, wenn du gesündigt hast? Was ist, wenn du gesündigt hast und du weißt es und dir ist es bewusst und du sagst, hey, das war wirklich nicht in Ordnung. Was tust du? Du wirst sagen, hey, ich kann mich zwar entschuldigen, aber eigentlich ist es damit noch nicht getan. Irgendwie muss ich schon das noch wieder gut machen. Irgendwie muss ich vielleicht dafür leiden oder irgendwie kann ich mir das gar nicht so richtig verzeihen oder so. Und ich muss mir das selbst noch irgendwie als Opfer anrechnen. Ich bin in dieser Situation mein eigenes Opfer. Das ist die natürliche Reaktion. Ich sage nicht, dass es die gute Reaktion ist, aber eine natürliche, rein menschliche Reaktion ist so. Aber nochmal die Frage, warum muss Gott es denn so tun? Er ist doch größer als wir. Warum kann er denn nicht einfach sagen, ich vergebe euch einfach so, ohne Opfer, brauche es nicht mehr? Diese Frage wurde auch einmal Anselm von Canterbury gestellt. Der war ein Erzbischof im 11. Jahrhundert und der hat auf diese Frage geantwortet mit dem berühmten Satz: Du hast, wenn du das fragst, noch nicht ermessen, welches Gewicht die Sünde hat. Also du hast noch gar nicht verstanden, wie schwerwiegend eigentlich das ist, was du so im Alltag tust. Dass es wirklich, wirklich schlimm und gefährlich ist und dass es wirklich Beziehungen zerstört. Du hast es noch nicht verstanden. Und ich würde noch hinzusetzen, du hast Gottes Heiligkeit noch gar nicht verstanden. Wenn wir so fragen, haben wir noch gar nicht verstanden, dass Gott so viel größer und heiliger und mächtiger und vollkommen gut ist. Und wir eben nicht. Wenn wir diese zwei Sachen verstanden haben, verstehen wir, da ist eine Barriere, da ist eine Grenze, die ist nicht einfach so zu überwinden. Da braucht es jemanden, der bezahlt. Gottes Heiligkeit müssen wir erkennen. Und das ist wie bei dem Gewitter, dass wir nicht sagen, kann ich alles erklären, Gott ist ganz, das ist alles gar kein Problem mit Gott, der ist so nett und der wird mir das alles schon, alle kommen doch letztendlich in den Himmel.